und herzlich willkommen im PodSimpel, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir jetzt auch zu unserer heutigen Gästin. Wir haben heute die Social Entrepreneurin als Gästin dabei, die es einfach nur gibt. Ich würde sagen, auch weltweit bekannt, ist eine Serial-Unternehmerin, erhielt von Bill Gates sogar einen Preis für ihre Unternehmung und ich habe das Gefühl, dass die Luft auch immer noch nicht ganz raus ist. Es steckt einfach sehr, sehr viel Power in dir, Conny. Deswegen haben wir uns ja auch gedacht, dass wir mit Cornelia Röper eine PodSimpel-Reihe starten und zwar für den kompletten September. Das heißt für dich auch da draußen, dass du insgesamt bei 4 Folgen dabei sein kannst, wie Cornelia Röper und später auch ihr Geschäftspartner Thorsten Anstedt die Sozialwirtschaft revolutionieren werden. Bevor wir jetzt aber mit den ganzen Startups starten, widmen wir jetzt dieser Folge einfach mal dir, Conny, und du erzählst mal einfach mal ein bisschen über dich jetzt. Wer bist du? Was ist so deine Geschichte? Und vor allem, was mich interessiert, ist, wie war das Treffen mit Bill Gates?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Cornelia Röper, ich bin 29 Jahre alt, bin in einem kleinen Dorf in der Pfalz aufgewachsen, im Süden von Deutschland und habe nachhaltiges Unternehmensmanagement studiert. Nachhaltiges Unternehmensmanagement, wenn ich in der Kneipe beschreiben müsste, was das ist, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus BWL und Greenpeace.
Und ich interessant, glaube, interessante Mischung.
Zusammen macht das eine ganz coole Mischung aus, in der man lernt, sowohl unternehmerisch zu denken und zu handeln und ein Unternehmen oder ein Business auch finanziell stabile Beine zu stellen, als aber auch gleichzeitig den Zweck nicht außer Acht zu lassen. Also wie ist der Einfluss auf die Gesellschaft oder was macht das mit der Umwelt? Wie kann man Nachhaltigkeit in verschiedenen Produktionssteps mit bedenken, solche Sachen alle. Und das fand ich total spannend im Studium und die Gehirnwäsche ist wohl zum großen Teil geblieben. Die werde ich nicht mehr los.
Ja, und wie kamst du jetzt zu diesem Studiengang? Also warst du eher mehr Greenpeace oder mehr BWL?
vielleicht eine Mischung. Ich glaube eine Mischung.
Okay, also und das war schon sozusagen vor dem Studium. Warst du schon in beiden Bereichen tätig, dass du dann irgendwie den Weg dann dahin gefunden hast?
Das wäre wahrscheinlich übertrieben, wenn ich das behaupten würde. Ich würde es gerne behaupten, ist aber nicht so. Mein Papa war immer der Unternehmer bei uns in der Familie und meine Mama eher die soziale Person und irgendwie kommen da ja immer lustige Mischungen bei raus. Und da bin ich, glaube ich, dann mitgelandet.
Ich glaube, du. Okay. Sehr gelungen. Ja,
wie ging es dann weiter? Genau, jetzt hast du aber gerade ja auch direkt gefragt nach Bill Gates. Von Studium bis Bill Gates sind es natürlich ein paar Schritte gewesen. Ich war in ganz vielen IT-Startup-Unternehmen in Berlin. Also die Startup-Szene hat mich sehr schnell gepackt und nicht mehr losgelassen. Ich fand es großartig, wie schnell die unterwegs sind und was die da alles in kurzer Zeit reißen können. Wollte mir dann aber trotzdem auch mal den großen Konzern angucken. Also meine Abschlussarbeit habe ich bei der T-Systems Multimedia Solutions geschrieben. Das ist eine Tochterfirma von der Telekom in Dresden. Da war ich knapp ein Jahr und muss geben, das war mir zu langsam. Und dann bin ich zurückgegangen nach dem Abschluss. Ich habe gesagt, okay, super, jetzt habe ich das auch gesehen. Das ist nicht meins. Ich will wieder in die Startup-Szene. Da kann man mit weniger Ressourcen mehr machen. Und war dann um 2015 rum, war ich COO bei einem IT-Software-Unternehmen in Berlin. Also übersetzt mal aus der Startup-Branche in die normale Sprache. Ich war verantwortlich fürs operative Geschäft. Ja. Und 2015 kam ja dann so viele Geflüchtete nach Deutschland. Knapp über 1 Million Menschen, die plötzlich neu in unserem Land waren, die ganz viel Hilfe brauchten, die Infos brauchten, die unsere Systeme und Prozesse ganz schön auf den Kopf gestellt haben, weil Deutschland nicht darauf vorbereitet war, wie es hätte sein können. Und da bin ich mit 2, 3 Freunden mit reingesprungen. Und im Endeffekt, weil du ja nach Bill Gates gefragt hast, überspringe ich mal den Step, wie wir es aufgebaut haben. Aber was wir da geschafft haben, offensichtlich, so zumindest nach der Bill und Melinda Gates Foundation, wir haben die weltweit größte Flüchtlings-Community online aufgebaut, auf der Fragen gestellt werden können, sich Geflüchtete untereinander helfen, Sozialarbeiter drauf sind, Anwälte drauf sind, Psychologen mit drauf sind. Und das war so groß, dass es selbst bei Bill Gates mit auf dem Radar aufgetaucht ist und deren Foundation gesagt hat, das ist eines der Projekte oder Personen auch, die die großen Nachhaltigkeitsziele der UN, da gibt es 17 große Sustainability Goals, ist eins der Projekte, was unsere großen UN-Ziele mit nach vorne trägt und signifikant. Und dafür gab es dann einen Preis. Dafür ist Bill Gates höchstpersönlich nach Deutschland geflogen und genau einen einzigen Preis in Deutschland vergeben. Und der ging an uns und unser Projekt Refugees. Und du kannst dir vorstellen, dass ich aufgeregt war wie nie zuvor.
Absolut, absolut. Ja, und habt ihr, also am Anfang, als die Idee entstand, dachtet ihr schon, dass es so groß werden wird oder so groß werden kann?
Auf gar keinen Fall.
Also was war eure Grundidee erstmal?
Unsere Grundidee war, wir möchten gerne helfen. Ja. Da sind so viele Geflüchtete jetzt in Deutschland. Und wer in Berlin lebt, weiß es. In Berlin hatten wir das Lageso und jeder Geflüchtete musste sich bei genau dieser einen zentralen Stelle in Berlin melden und registrieren. Und das war mitten im Winter, es war Dezember, es war arschkalt. Und die standen da jeden Tag von morgens bis abends in dieser Schlange, um sich registrieren zu lassen, um dann aber auch wieder zum Teil alleingelassen zu werden, informationstechnisch, und nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Bekommt man jetzt den Antrag oder nicht? Was mache ich bis dahin? Wo komme ich unter? Wo kriege ich Essen her? Kann ich mich irgendwie weiterbilden? Kann ich irgendwo Deutsch lernen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier bleibe? Wie komme ich von A nach B? Darf ich meinen Cousin im anderen Ort besuchen? Kriege ich irgendwo eine Bahncard her? Wenn ja, wie funktioniert das Ganze in Deutschland? Also wie funktioniert dieses neue Land? Und das waren Millionen von Fragen. Und ich habe bei den allermeisten ziemlich dieselben Fragen im Kopf. Und das war ein Punkt, wo ich dann mit zwei Praktikanten, was es damit starten konnte und sagen, das ist eine Herausforderung, die können wir digital ganz gut angehen. Informationen von A nach B tragen und verbreiten, das kann man über das Internet sehr gut. Ja. Und da sind wir quasi eingestiegen und wir dachten, das war so eine Zahl im Hinterkopf, und ich weiß es so genau, weil ich jetzt auch ein paar Mal erzählen durfte, wir haben uns als Ziel gesetzt, 250 Leute zu erreichen. Man dachte, drei Personen, 250 Leute. Wenn wir die mit Fuß versorgen könnten, das wäre viel, viel größer, als wir zu dritt machen könnten, wenn wir jetzt durch die Gegend laufen würden und Leuten alles Mögliche erzählen. Das war die große Zahl, die große Zielzahl. Krass. Und dann sind wir weitergegangen.
Ist es in eine andere Richtung gegangen, ja.
Schon. Und dann war im ersten Monat waren es ein paar Tausend, im zweiten Monat waren es über 8.000, im dritten Monat haben wir die 10.000 geknackt. Dann kam das syrische Haus mit dazu, was eine riesen Facebook-Gruppen-Community war. Und das ist so schnell in so Tausender-Bereichen explodiert, dass man sich dann nach so ein paar Monaten echt Gedanken machen musste, schaffe ich das jetzt noch in ein paar Stunden in der Woche nebenher oder kann das Ding so hilfreich werden in der ganzen Flüchtlingshilfsbranche, dass man sich vielleicht echt mal auf den Hosenboden setzen sollte und gucken, dass das Ding jetzt auch was bringt. Und da haben wir uns entschieden und das dann Vollzeit angefangen. Ja.
Krass, okay. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu deinem Studium. Also allgemein, okay, Nachhaltigkeit ist ja ein Punkt. Und allgemein, der soziale Sektor ist ja so ein anderer Punkt. Wie kamst du da zurecht? Alles autodidaktisch, dir selbst angeeignet? Erzähl mal so von deinen Erfahrungen. Ist ja sehr, sehr viel Information erstmal überhaupt so für dich, so was du erstmal bekommst, geschweige von den Kunden.
Ich hatte vor Refugees, heißt das Flüchtlingsprojekt übrigens, also eine Mischung aus We Are All Refugees und Welcome Refugees, einfach zusammengezogen. Davor hatte ich noch nichts zu tun mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverbund, mit der AWO, gar nichts. Und das waren auch die größten Learnings für mich in der Zeit. Wie funktionieren diese riesigen Strukturen dahinter? Was machen die schon alles für geile Projekte, von denen ich, obwohl ich ja nachhaltiges Unternehmensmanagement studiert habe und damit schon in eine soziale Richtung gehe, nicht wusste, gar nicht wusste. Okay. Und was hat das auch zum Teil schon mit Social Entrepreneurship zu tun, was ich ja sogar studiert habe, fand ich total spannend und war aber tatsächlich, genau wie du sagst, war viel autodidaktisch, war viel über Gespräche dann, wo man sich große Bilder gemalt hat, wie die Systeme ineinander greifen und welche Zahnräder und welche Mühlen eigentlich wo malen müssen, damit was passiert. Und das waren auch mit die größten Herausforderungen tatsächlich, weil man geht ja so ein bisschen blauäugig vielleicht in die Sache rein und denkt, super cool, jetzt haben wir eine digitale Plattform gebaut, mit der können Berater und Beraterinnen von der AWO oder vom Deutschen Roten Kreuz oder vom Paritätischen Wohlfahrtsverbund Geflüchtete beraten und das viel schneller als irgendwie per E-Mail oder Face-to-Face und auch noch, sie erreichen ja immer nicht nur eine Person, sondern dann Hunderte, beziehungsweise wie wir ja gesehen haben, sogar Tausende, die Antworten mitlesen. Und wir dachten, super cool, die können uns ja eigentlich dafür Geld geben, so wie sie einen E-Mail-Provider auch bezahlen. Und das war nicht so. In ganz kurz, das ist halt nicht so, weil da hängt ganz viel dahinter mit Fördermittellogiken und dass das vorher beantragt werden muss und so weiter. Das waren die großen Learnings dahinter. Da muss man erst das gesamte System verstehen, bis man weiß, wie man damit arbeiten kann, wie man mitspielen darf.
Absolut. Okay, das heißt, du standst dann vor der Gründung und was ist das, was du so vor dir gesehen hast, so deine Vision dahin, wo du hingehen möchtest? Du hast ja sozusagen ja situativ gehandelt. Genau. Und was hast du irgendwie gesehen?
Die Vision ist so ein bisschen mit der Zeit dann entstanden, auch gemeinsam mit meiner Mitgründerin Henriette Schmidt, die Löwenanteil ja an dem ganzen Projekt mit hat. Also es war die ganze Zeit quasi wir zwei gegen den Rest der Welt gefühlt an manchen Stellen. Und die große Vision war, Informationen ist ein Menschenrecht. Das war die Vision dahinter. Zu sagen, warum kann es sein, dass es lebenswichtige Informationen sind und die Infos ja sogar existieren und man trotzdem nicht drankommt. Das kann nicht sein. Das war eine Ungerechtigkeit, mit der wir beide nicht klargekommen sind und für die wir dann kämpfen wollten, zu sagen, diese Infos müssen doch so zugänglich sein, dass es mit einer Google-Suche klappt.
Ja, komplett. Okay, finde ich sehr cool. Okay, du hast gerade schon angesprochen, du hast ja Social Entrepreneurship ja auch noch studiert. Genau, ich finde, du bist eigentlich so die Personifikation so für Social Entrepreneurship. Magst du uns vielleicht so aus deiner Brille mal so eine Definition geben, wer ist eigentlich ein Social Entrepreneur, Social Entrepreneurin? Was ist überhaupt Social Entrepreneurship für dich?
Social Entrepreneurship ist für mich erstmal übersetzt Sozialunternehmertum. Das heißt, eine Mischung zwischen Sozial und Unternehmen. Und ich glaube, da haben wir ein relativ großes Spektrum auch von Sozialunternehmen, die es geben kann. Das, ich sag mal, ganz links steht vielleicht die traditionelle NGO, die ist rein spendenbasiert, die hat einen ganz klaren Zweck, den sie erfüllen möchte und möchte Menschen helfen. Also ganz traditionell. Daneben kommt irgendwo vielleicht schon eine NGO mit einem Umsatzmodell dahinter. Die verkaufen zum Beispiel T-Shirts mit ihrem Logo drauf und nehmen darüber Einnahmen. Damit können sie ihren Zweck dann wieder besser weiterverfolgen. Dann kommen die ersten klassischeren Sozialunternehmen, also eine soziale Mission plus einem reinvestierenden Umsatzmodell dahinter. Also, dass man Umsätze generiert und die aber wieder investiert, eher kostendeckend.
Also reinvestiert in das Unternehmen, in die Mitarbeitenden. In das
Unternehmen und in den gesellschaftlichen Zweck. Also wirklich ein sozial denkendes Unternehmen. Da gibt es ein großes Ziel, was man verfolgt gesellschaftlich. Das kann ein Umweltziel sein. Das kann sein, Menschen mit Informationen zu versorgen. Das kann sein, Obdachlose mit Jobs zu versorgen, wie auch immer. Das ist unternehmerisch handelnd und funktionierend. Aber die Gewinne, die quasi damit reinkommen würden, die wieder zu investieren und nicht sich einen Porsche damit zu kaufen, sondern damit den Zweck weiter zu erfüllen. Ja. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt man quasi zu so einem sozial verantwortlichen Unternehmen. Das ist eher ein klassisches Unternehmen, was, darf man sowas sagen in deinem Podcast, was nicht ganz scheiße ist?
Komplett. Hau alles raus, was du sagen möchtest.
Dann das, also vielleicht sogar eine soziale Mission dahinter hat. Ja. Und zwar auch, die dürfen dann schon Gewinne erwirtschaften und die meinetwegen auch ausschütten an ihre Investoren, jetzt in meinem Kopf, ein sozial verantwortliches Unternehmen, aber die klauen jetzt nicht Leuten das Wasser unter dem Popo weg und verkaufen das für teuer Geld zum Beispiel, sondern die sind da sehr werteorientiert. Wenn ich dann weitergehen würde, kommen vielleicht noch Unternehmen mit einer coolen, starken CSR-Abteilung, also Corporate Social Responsibility.
Ja.
Also ein Unternehmen, das sich mit Projekten wieder für die Gesellschaft einsetzt. Und ganz rechts steht dann das traditionelle For-Profit-Unternehmen, reines Ziel, Gewinnmaximierung, volle Pulle, ballern, ballern, ballern und ganz viel Geld rausholen. Da gebe ich dir jetzt kein Beispiel zu, aber ich glaube, man kann sich so ein paar Unternehmen denken.
Ja, ich glaube, wir wissen, glaube ich, ganz genau, welche Unternehmen jetzt so unter diesem Schirm jetzt so unter anderem so sein können. Okay, verstehe. Und jetzt kommst du beispielsweise eben mit Refugees und sagst, mein Gut, was ich gerne mitgeben möchte, der Gesellschaft mitgeben möchte, ist eben, sind Informationen. So, und die setzt du dann in eine Plattform. So, wenn wir jetzt mal den Profitsektor uns anschauen, den sozialen Sektor anschauen, finden wir im Profitsektor ja mehrere solcher Plattformen, so Online-Plattformen, wo hauptsächlich hier vermittelt wird, irgendwie, ich weiß nichts, ich brauche dementsprechend Input, so, dann komme ich zu euch. Genau. Wie ist es jetzt in der Sozialwirtschaft? Irgendwie, genau, findet die Digitalisierung ihren Platz nicht so ganz in der Sozialwirtschaft oder allgemein die Plattform?
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist einmal Digitalisierung allgemein in der Sozialwirtschaft. Ich glaube, Deutschland hängt, wenn man sich nur das Digitalisierungsthema anguckt, ein bisschen hinterher, noch hinter den USA zum Beispiel, vielleicht so 3, 4, 5 Jahre an vielen Stellen. Und wenn man sich dann die Sozialwirtschaft in Deutschland anguckt, die hängt halt leider noch mal ein Stückchen hinterher. Das ist auch... Ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist deren Schuld, sondern ich habe es ja jetzt auch selber erleben dürfen durch Refugees. Da liegen einfach auch Förderlogiken zugrunde, die es einem Sozialunternehmen unglaublich schwer machen, so zu digitalisieren, wie es vielleicht ein Mittelständler tun könnte. Ja. Und weil man gemeinnützig ist beispielsweise, dann darf man tolle, innovative Projekte nicht einfach aus den gemeinnützigen Geldern nehmen, sondern dafür müssen schon Teile beiseite gelegt sein. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Und von daher, da ist es generell so ein Gap, der muss noch so langsam geschlossen werden, dass auch gemeinnützige Unternehmen, die auch die Fördermittel zum Beispiel bekommen, um innovative oder Digitalisierungsprojekte angehen zu können. Das ist so der eine Part. Und ganz speziell bezogen auf Online-Plattformen.
Ja.
Wenn man sich jetzt Refugees zum Beispiel anguckt, das gibt es auch, das Modell, ganz klassisch, Fragen-Antworten-Community, im Support-Bereich ganz viel bei Unternehmen. Also da gibt es zum Beispiel große Pay-TV-Anbieter, die Communities aufgebaut haben, oder Autohersteller. Und da gibt es Communities in deren Support, wo sich Kunden untereinander helfen können. Das ist für die großartig, weil das spart denen eine Menge Kohle, weil dann müssen ihre Support-Mitarbeiter ja nicht mehr selber jede Frage beantworten, sondern die Leute können sich gegenseitig helfen, wie man diesen Receiver jetzt einstellt oder was man macht, wenn das Auto wieder nicht anspringt. Für die ist es einfach ein Kostensparpunkt. Ja. Und also zum einen Kostensparen, zum anderen vielleicht sogar Brandbuilding, wenn es ein total cooles, emotionales Produkt ist, dass die Leute sich aussuchen können, total gerne unter diesem Auto liegen und das wieder aufbauen und aufpäppeln zum Beispiel. Von der die der das Verkaufsargument sehr, sehr klar. Das ist ein No-Brainer zu sagen, das macht Sinn in manchen Stellen oder in manchen Unternehmen, da sich so eine Community mit aufzubauen. Im sozialen Sektor ist, glaube ich, dadurch, dass die Unternehmen oft noch anders funktionieren, ist nicht so schnell ein No-Brainer zu sagen, ah super, ich brauche das, weil ich damit Kosten sparen kann, sondern es da ja auch viel, also da auch viel Wert drauf gelegt wird, auf Beratungen, auf Face-to-Face, auf die Nähe zu Menschen, die auch total wichtig ist an manchen Stellen, aber es ist ein Umdenken zu sagen, die Nähe zum Menschen ist an manchen Stellen wichtig und trotzdem kann ich gleichzeitig den Weg gehen und Informationen frei verfügbar machen, damit die Leute, die das mal eben am Handy googeln können und verstehen, trotzdem dann weiterarbeiten können. Und das ist, glaube ich, gerade so ein Shift, der in manchen Köpfen noch funktionieren muss, wenn es jetzt um solche Fragen-Antworten-Communities geht, dass es auch okay ist, wenn Leute sich die Antworten selber zusammensuchen, weil das tun sie eh. Ja. Entweder tun sie es mit der Sozialwirtschaft oder ohne. Schöner wäre es.
Ja, komplett. Ja, ich bin tatsächlich jetzt auch gespannt, so auch auf die nächsten Folgen jetzt gesehen, wie ihr es dann eben geschafft habt, eben genau solche Plattformen irgendwie zu schaffen, wie ihr irgendwie diese Herausforderung, sage ich mal, irgendwie überwinden konntet und irgendwie auch so digital, auf digitaler Art und Weise irgendwie den größten Mehrwert zu geben. Okay, und jetzt auch mit Blick auf die Uhr würde ich auch so zum Ende jetzt kommen und zum Abschluss dieser ersten Folge jetzt mit dir würde ich dich bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch uns theoretisch eine Message mit auf den Weg zu geben. Wir kommen in den nächsten Folgen ja eben auf deine einzelnen erfolgreichen Startups zu sprechen und auffallend ist ja dennoch, dass deine Geschäftsmodelle ja immer relativ smart und simpel und digital sind. Daher interessiert mich jetzt, wie gehst du immer so bei der Ideenentwicklung vor? Was ist so das Erste in deiner Checkliste, was du immer so abhakst, wenn du eine Schnapsidee hast und beginnst, diese umzusetzen? Noch ein Schnaps.
Ja, das Allererste ist Proof of Concept. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist es eine Schnapsidee, die ich mir gerade in meinen schönen vier Wänden ausgedacht habe oder kann es wirklich jemand gebrauchen? Das heißt, in den allermeisten Fällen bisher war es tatsächlich auch gar nicht meine Idee, sondern es war eine Idee, die in irgendeinem Workshop, in irgendeinem Interview entstanden ist mit den Personen, die es tatsächlich betrifft. Also Refugees ist entstanden durch unglaublich viele Interviews und Workshops mit Geflüchteten selbst, mit Helfern in dem Bereich, weil, wenn ich ehrlich bin, wenn ich es aufgebaut hätte, nur mit dem Wissen aus meinem Kopf, sähe das wahrscheinlich anders aus. Und ich hätte viel mehr auf ganz typisch Deutsch, auf so ein Siegel und weil, dann weiß ich auch ganz genau, mit wem ich rede und verifiziere und sowas geachtet. Und es war den Geflüchteten völlig Wurst, wirklich. Und ich sage, nee, ich vertraue dem Security-Mann im Camp, weil der ist nett. Und das ist mir völlig egal, ob der Jura studiert hat oder nicht. Und das sind andere Herangehensweisen, die man da dann berücksichtigen muss. Das heißt, das Allerwichtigste für mich ist, sprecht mit eurer Zielgruppe, um rauszufinden, was brauchen die wirklich. Und wenn man ganz stumpf dazu Henry Ford zitieren würde, mit seinem, wenn ich Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Die hätten nie gesagt, sie wollen ein Auto. Da ist für mich ein ganz großer Punkt raus, was ist das eigentliche Problem.
Ja,
und sehr gut. Das Problem zu lösen und sich nicht irgendwas auszudenken, was vielleicht gar kein Problem löst.
Ja, tatsächlich sehr guter Punkt. Und würde ich auch so unterstreichen, also wir haben tatsächlich auch so die Erfahrung gehabt, erstmal sozusagen eher weniger, also wir haben an die Zielgruppe gedacht, aber nicht konkret aus der Brille oder eigentlich so aus dem Mund unserer Zielgruppe sozusagen auch gedacht oder gesprochen. Von daher kann ich das wirklich nur unterstreichen und danke auf jeden Fall für diesen Punkt, den du uns jetzt hier mitgibst, für deine Message. Okay. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen für unsere weiteren PodSimple-Folgen und würde dann auch hier den Punkt setzen. Danke dir jetzt schon mal für die Zeit, für die erste PodSimple-Folge. Ich freue mich auch schon auf die zweite.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ja, ciao, ciao.
Bye.